Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des Podcasts Lernen am unsicheren Ort. Ich bin Shelley Kupferberg. Ich treffe mit euch zusammen in dieser vierteiligen Gesprächsreihe jeweils einen interessanten Gast, mit dem ich über die Frage sprechen möchte, was es bedeutet, als jüdischer Mensch in Deutschland zum Beispiel zur Schule zu gehen. Das klingt womöglich nach einer sehr banalen Frage, aber Schulen sind in Deutschland, genau wie Kitas und Universitäten, mehrheitlich nicht-jüdische Institutionen. Für jüdische Kinder, SchülerInnen und Studierende bedeutet das, dass sie sich in Strukturen bewegen, in denen sie oftmals nicht mitgedacht werden, in denen Bedarfe nicht berücksichtigt werden oder ihre Berücksichtigung mühsam erstritten werden muss. Um zu verstehen, was Jüdischsein in deutschen Schulen konkret bedeuten kann, spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die ihren Blick auf Bildungsbiografien von Jüdinnen und Juden werfen und auch persönliche Erfahrungen mit einbringen, die sie heute aus professioneller Sicht einordnen. Allesamt arbeiten sie zu den Themen Diskriminierung, Antisemitismus und jüdisches Leben. Diese Podcast-Reihe entstand im Rahmen des Projekts ACT gegen Gewalt, ermöglicht durch die Förderung des Programms Berlin gegen Gewalt. Das Kompetenzzentrum arbeitet seit vielen Jahren zu diesem Thema als Institut für Bildung und Forschung. Im Rahmen der Arbeit des Kompetenzzentrums sind zahlreiche Publikationen, Bildungsangebote und nicht zuletzt auch eine mehrjährige Bundesländer-Studienreihe entstanden, die jüdische Perspektiven auf Antisemitismus erkunden und für ihre Bedeutung sensibilisieren. Mein Gast heute ist Alexander Rasumny, unter anderem langjähriger Mitarbeiter der RIAS, das ist die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Grüß dich, Alexander. Hallo.
Hallo.
Du hast dich in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen mit jüdischem Leben in Deutschland auseinandergesetzt, sei es als ehrenamtlicher Koordinator von Rent a Jew, sei es als Leiter des Jüdischen Zentrums für Medienkompetenz und Referent für Öffentlichkeitsarbeit an der Europäischen Janusz-Korczak-Akademie oder als Mitarbeiter eben bei RIAS. Seit wann lag dir das jüdische Thema so sehr am Herzen, dass du anfingst, dich in dieser Art und Weise zu engagieren, zu betätigen?
Ja, das ist tatsächlich erst im Studium dann, so hat es dann erst angefangen. Ich bin zu meiner Schulzeit dann nicht so direkt damit dann auch aufgewachsen. Also das war natürlich immer so ein bisschen auch ein Thema, aber das Interesse war dann da nicht ganz so groß. Und ja, das hat im Studium dann auch durch persönliche Beziehungen, dann auch durch eine Verbindung dann auch zu Kommilitoninnen, Kommilitonen,
also jüdischen Kommilitoninnen?
Jüdischen, ja. Ich habe in Göttingen studiert und
Komparatistik, das ist eine sehr, sehr kleine, englische Philologie.
Es ist eine sehr, sehr kleine, eigentlich sind es sogar zwei kleine Gemeinden da vor Ort in Göttingen. Und das ist ja ein klassischer Fall dann auch von zwei Juden, drei Gemeinden. Also sehr, sehr klein und auch studentisches Leben, jüdisches studentisches Leben war sehr klein, aber wir waren dann, wir haben uns da doch irgendwie ein bisschen so eine kleine Gruppe dann gefunden und an Kabbalat Shabbat getroffen, dann auch zusammen ein bisschen rumgehangen bei Wein und
und das hat, so hat es angefangen. Gefunden, ja. Und man hat sich offenbar aber auch erkannt, um es mal so zu sagen.
Ja.
Es gab gemeinsame Themen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da auch. Es ist ja eine recht große Universität und jeder kommt so ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen. Wir hatten jetzt eine Medizinstudentin dabei, einen Sozialwissenschaftler und so weiter. Aber in jedem Einzelnen, bei jedem Einzelnen kam dann so ein bisschen, also die Erfahrungswerte waren dann ähnlich. Also jeder Einzelne konnte dann davon berichten, man fühlt sich so ein bisschen alleingelassen, so ein bisschen aufgeschmissen in dieser großen, breiten Mehrheitsgesellschaft, die einen einfach nicht mitdenkt. Das ist einfach eine herkömmliche Erfahrung gewesen. Man hat das damals dann auch, man kannte das eigentlich auch nicht anders. Also wir hatten damals einfach nicht, also ist das natürlich auch heute die Erfahrung, die viele machen. Aber es gibt gerade in den größeren Städten dann vielleicht den einen oder anderen Schutzraum. Das ist so etwas, gab es damals noch nicht so richtig. Und ich glaube dann auch, das studentische Leben ist seitdem dann auch größer geworden, das jüdische studentische Leben. Also man vernetzt sich dann viel mehr.
Das hast du gerade sehr schön ausgedrückt. Eine Gesellschaft, die einen nicht mitdenkt. Ja. Wenn du im Nachhinein das nochmal reflektierst, diese Aussage, gibt es ein paar Beispiele, die du uns geben kannst? Gibt es ein paar Situationen, die dir retrospektiv einfallen, wo man diese Einsamkeit besonders gut nachvollziehen oder spüren kann?
Naja, es ist eine kleine Gemeinde gewesen, die ja doch aber nicht untypisch war für die Zusammensetzung und für diese Geschichte der Gemeinde. Sie ist in den 90ern dann wieder gegründet worden. Ja, die ursprüngliche Göttinger Gemeinde hatte auch eine recht große Synagoge, die komplett vernichtet wurde. Und da ist jetzt auch kein, also da steht jetzt ein Denkmal, aber ansonsten war das jüdische Leben gerade in Göttingen komplett spurlos sozusagen beseitigt worden. Und dann waren wir dann da. Es war jetzt nicht komplett so diese erste Zeit, wo die Gemeinde gegründet wurde, aber es ist schon trotzdem so ein Wiederaufbau auch im Charakter gewesen. Und dann fand man sich dann auch sehr, sehr viel in der Situation, dass man dann auch erklärt, was macht denn eigentlich das Judentum aus oder was sind ja eigentlich Juden? Also es waren ja auch immer sehr viele vielleicht auch nicht so überraschend für eine Universitätsstadt, aber es waren auch immer sehr viele, ja, unterschiedliche Gruppen denn auch mit dabei, die sich dann Gottesdienst anschauen wollten oder die Synagoge anschauen wollten. Und wir hatten, ich erinnere mich auch an eine Geschichte, dass Besuchergruppen dann auch die Synagoge dann anschauen wollten, dass man sich dann Richtung Aaron HaKodesh dann auch verbeugte, weil kommt ja irgendwie auch aus der Wüste und dann ist das ja ähnlich oder ich weiß nicht, was da in der Gedankenprozess war oder so. Aber das ist so, ist tatsächlich einfach sehr, sehr wenig.
Ne? Sich erklären, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Im Prinzip ist es das, was du damit auch ganz schön aufzeigst.
Das ist idealerweise ist es halt eben das Erklären und Gott sei Dank blieb es dann auch meistens dann auch dabei, dass man jetzt irgendwie nicht eine offenere Feindschaft dann gegenüber hatte, aber es ist dann schon, man merkt dann schon, man bekommt schon das Gefühl, es ist irgendwie anders, ne, und es ist und fremd, obwohl das ja eigentlich
eine Ausnahme irgendwie.
Ja, eine Ausnahme, genau. Mhm. Und man wird irgendwie ein bisschen geduldet und ja, das ist eine Erfahrung, die sehr viele dann auch schon gemacht haben. Und wenn ich jetzt mal zurückkomme dann zu der Frage, wie das eigentlich bei mir dann entwickelt hatte, das war dann der nächste Schritt, glaube ich. Ich habe dann tatsächlich so ein bisschen die Schritte, die dann die Community bisschen, die jüngere jüdische Community vielleicht auch noch gemacht hat, die habe ich dann mit vollzogen. Also dann gab es dann auch mehr eine Vernetzung dann auch auf einer überregionalen Ebene, auch zum Beispiel durch ELIS. Also ich war dann auch bei ELIS.
Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, Begabtenförderung.
Relativ früh, genau, war dann einer nicht der ersten, aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann im dritten Jahrgang. Und das war tatsächlich für mich so ein bisschen, also ja, der Katalysator, da habe ich irgendwie auf einmal wirklich sehr viel mehr Lust bekommen, mich da in diesen Kontexten zu engagieren. Und das war auch die Zeit kurz danach dann auch der Beschneidungsdebatte, die für mich auch so ein bisschen eine kleine Zäsur darstellte, weil das ja auch das Ganze, was ich jetzt schon, oder was man halt sowieso schon auch so erfahren hatte, was man auch als kleine jüdische Gemeinde dann in Göttingen dann auch jeden Tag so zwischen den Zeilen sah oder las, ne? Das hatte man dann schwarz auf weiß in jeder Kommentarspalte. Naja, das, also der Schock, sowas machen die Juden und das machen sie, nachdem wir das und das für sie gemacht haben oder so. Also es ist ein Othering dann auch und eine Fremdmarkierung gewesen. Und auch eine Religionsfeindlichkeit, die aber nicht in erster Linie religionsfeindlich, natürlich auch religionsfeindlich, aber auch eine Feindlichkeit gegenüber, ich habe das immer so wahrgenommen als eine Feindlichkeit gegenüber dem Ausleben der jüdischen Identität einer selbstbewussten, einer Selbstmarkierung, wir wollen jetzt eben jüdisch leben, wir wollen auch, dass auch unsere Kinder dann auch in einem jüdischen Kontext dann aufwachsen. Also das war
ja, diese
dann.
Diese Debatte hat hohe Wellen geschlagen, natürlich auch vor allem innerhalb der jüdischen Communities. Vielleicht kommen wir ein bisschen zu deiner eigenen Familiengeschichte, Alexander. Die Familie kam aus der einzigen Sowjetunion und somit mit vielen anderen Menschen aus diesem Kontext oder besser aus den GUS-Staaten. Mitte der 90er Jahre nach Deutschland, du warst 11 Jahre alt. Wie sehr war das Jüdischsein bei euch in der Familie überhaupt ein Thema?
Es war immer ein Thema. Also das ist, ich lese auch immer wieder mal gerne, dass man vielleicht wenn Leute dann eingewandert sind nach Deutschland, dass sie dann nicht wussten, dass sie Juden sind. Das musste denen niemand erklären. Die Leute haben schon ganz genau gewusst, was sie sind, wer sie sind. Aber es war einfach tatsächlich ein bisschen anders, eine andere Umgebung als in Westeuropa und insbesondere natürlich dann auch in Deutschland, wo die Gemeinde eine sehr viel größere Rolle und vor allem natürlich auch Synagoge eine sehr viel größere Rolle innerhalb des jüdischen Lebens spielte, weil das ja tatsächlich dann auch ein gewisser Safe Space dann auch sozusagen war. Wie safe dann auch war, ist natürlich eine nächste Frage, wenn man dann noch schaut, wie in den 70ern und 90ern dann auch in den 80ern der Rabbiner in Erlangen ermordet wurde, in den 70ern Anschläge auf jüdische Einrichtungen für Ältere und in den 90ern dann auch Synagogen. Aber das alles gab es in der Sowjetunion in dem Sinne nicht wirklich. Und es gab eigentlich, es wurde sehr viel dezentraler, das jüdische Leben. Und diese ganze Religiosität ist aus dem jüdischen Leben sozusagen dann getilgt worden. Das ist, ich sage jetzt mal, ich benutze jetzt hier eine Passivkonstruktion, weil das nicht ganz so plakativ von dem Staat her vorgegeben wurde, jetzt seid ihr halt nicht religiös, aber wenn man dann weiterhin seine Religion ausleben wollte, war das dann auch mit sehr vielen
hatte das Konsequenzen und
Nachteilen verbunden. Ja. Also ich erzähle jetzt mal eine Geschichte von meinem Großvater. Also der ist ja schon nicht religiös aufgewachsen. Sein Vater war noch religiös. Und nach dem Krieg waren sie dann nach Moskau zurückgekehrt. Und da war mein Großvater schon auch ein Teenager. Und mein Urgroßvater ging aber noch ab und zu in die Synagoge. Mein Großvater wollte mit. Und mein Urgroßvater hatte aber dem Großvater dann gesagt, nein, lass es lieber. Ist besser, wenn du nicht mitkommst für dich. Weil das tatsächlich, also man hat ganz genau hingeschaut, wer geht da hin und was passiert. Also Synagogen gab es.
Man
stand extrem unter Beobachtung. Und das ist dann eine Sache, die dann später dann vielleicht irgendwo in der Akte auftaucht, wenn man dann später irgendwie
eine Karriere. Das ist eigentlich eine Selbstzensur, ne, die da stattgefunden hat. Von vielen Menschen zumindest, die gesagt haben, diesen Teil meiner Identität stelle ich lieber zurück. Und fall damit nicht sozusagen in der Öffentlichkeit auf.
Ganz genau, ganz genau. Und natürlich ist man natürlich nicht ganz so religiös aufgewachsen, aber immer trotzdem in dem Bewusstsein, dass man ein jüdischer Mensch ist und dass man ähnlichen Erfahrungshorizont hatte wie andere jüdische Menschen dann auch in der Sowjetunion, die ebenfalls Verwandte verloren hatten in der Shoah, die vielleicht oder auch an der Front, die Diskriminierungserfahrungen hatten. Das ist natürlich auch immer auch ein Thema gewesen. Und man hat sich immer so ein bisschen in Kreisen wiedergefunden, wo man dann auch andere Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, also eben jüdische Menschen dann auch.
Was sicherlich wieder, auch kein Zufall war.
Und es war überhaupt kein Zufall,
ne, weil man sich hier irgendwie verstanden fühlte, vielleicht ohne es explizit auch auszusprechen. Oder es eben auch auszusprechen. Aber aufgewachsen bist du dann in Augsburg. Wahrgenommen wurdest du hier in Deutschland allerdings eher als Russe, denn als Jude. Wie einfach fiel es dir überhaupt als Kind in Deutschland Fuß zu fassen? Wie wurde auf dich reagiert hier?
Ja, also ich sag's mal ganz klar, es war auf beiden Seiten eine absolute Überforderung. Ja, es ist, wir reden ja auch über die zweite Hälfte der 90er. Die Welt war damals einfach noch nicht so verbunden wie heute und man ist dann natürlich ein Stück weit ins Ungewisse gegangen.
Man wusste gar nicht, was einen erwartet, ne?
Man wusste überhaupt nicht, was einen erwartet und schon, also was die Mentalität betrifft, was die Kultur betrifft und man hatte so ein bisschen Vorstellungen und die sind aber natürlich ja, aus Büchern und Filmen, aber das ist natürlich, ja.
Sah dann doch ein bisschen anders aus.
Berichten von anderen, ja, aber es ist halt irgendwie trotzdem was anderes, als wenn man dann irgendwie, wenn man heute sich überlegen würde, dann ein anderes Land zu ziehen, dann würde man vielleicht erstmal in ein Flugzeug steigen und dann sich erstmal umschauen. Und
was bedeutete das alles für dich? Eben nicht zu wissen, wo man ankam, ja, und dann kam man aber hier an. Wie schnell hast du es geschafft, als Kind, als Heranwachsender, dich hier einzuleben?
Das ging zum Beispiel auch meinem Bruder genauso. Wir standen beide unter sehr, sehr starkem Integrationsdruck, weil da überhaupt kein Verständnis dafür da war, für kulturelle Unterschiede oder nicht weiß-deutsche Identitäten in der Sicht. Ne? Und das ist... ich meine, heute ist es mehr oder weniger ein Allgemeinplatz zu sagen, dass Deutschland auch ein Stück weit auch ein Einwanderungsland ist, ja, und ein diverses Land ist, ein Land, in dem es tatsächlich auch viele Menschen mit anderen Wurzeln gibt. Das ist damals überhaupt nicht denkbar gewesen. Damals hatte man das, es war schon damals de facto so, aber man hat sehr, sehr lange das versucht zu verleugnen. Und überhaupt kein Verständnis gezeigt.
Das heißt also, Deutsch lernen war angesagt.
Deutsch lernen und wenig Interesse dabei, dann auch diese ganze Bürokratie dann vielleicht auch zu erleichtern oder zumindest sprachliche Aspekte dieser Bürokratie zu erleichtern. Wenig Unterstützungsstrukturen auch. Das ist, zu dem Zeitpunkt in Berlin vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber wir sind dann damals nach Bayern gegangen und in Augsburg. Und es war auch recht früh. Also wir waren tatsächlich noch mitgehörten dann auch mit zu den früheren Wellen der Einwanderung.
Da war also noch nicht wirklich so eine Infrastruktur gegeben, um Menschen aufzufangen oder mitzunehmen. Alexander, spielte überhaupt zu diesem Zeitpunkt das Jüdischsein in irgendeiner Weise eine Rolle oder hatte man überhaupt gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen?
Naja, das war tatsächlich die Zeit, wo die Gemeinde auch selbst überfordert war. Also es war, natürlich gab es die jüdische Gemeinde, die Augsburger jüdische Gemeinde, die ja eben diesen Aspekt dann liefern sollte. Aber da war das tatsächlich ein klassischer Fall von, eine Gemeinde von Alteingesessenen trifft auf eine große Menge von Menschen, die wirklich einen ganz anderen Kontext sind.
Also durchaus auch da innerjüdische Ressentiments.
Ja, Ressentiments, aber
Fremden, sage ich mal.
Es ist vor allem wenig dann auch Verständnis ein Stück weit gewesen, was die Menschen dann auch brauchen oder vielleicht auch nicht Verständnis, aber die Gemeinde war dann auch weniger imstande, dann die Leute dann zu unterstützen. Und es ist, man muss es sich dann auch vor Augen führen, die Gemeinde hatte sich eigentlich darauf eingestellt, ne, vor der Einwanderung, vor dieser Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion, hatte sich die Gemeinde darauf eingestellt, irgendwann mal auszusterben. Also die Gemeinde in Augsburg ist ja ein erhaltenes Gelände. Ja, das ist, hatte ja 38 das Glück, dass es ja neben einer Tankstelle stand und deswegen ist es nicht komplett abgerissen und nicht komplett abgefackelt worden und es wurde nur verwüstet, aber es war dann etwas da, was man restaurieren konnte. Und das ist ein wunderschönes Gelände aus den 1910ern. Und der Gemeindevorsitzende damals, so Ende der 80er, Anfang der 90er, hatte Sorgen, naja, was ist passiert hier jetzt?
Irgendwie, gibt keinen Nachwuchs.
30 Leute oder so, ne? Und ja, irgendwann mal.
Das war die Realität in den 80er, 90er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland.
Genau, und so, man hat dann halt eben Gemeinderäume, ne, auf dem Gelände dann auch ans Museum, ans jüdische Museum untervermietet, weil damit es wenigstens sozusagen für die Nachwelt erhalten bleibt. Und dann, das ist die Situation gewesen, wo dann auf einmal dann
die Frischzellenkur kam.
Ja, aber irgendwie 1000 Menschen, manche von denen waren religiös, manche von denen waren nicht religiös. Manche von denen sind dann dadurch religiös geworden. Nachwuchstechnisch hatte die Gemeinde wenig zu bieten, außer später dann auch Religionsunterricht, den ich dann allerdings nicht wahrgenommen hatte. Aber da hat es tatsächlich, also die Gemeinde und die Religion haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine geringe Rolle gespielt.
Das kam dann später. Du hast schon ein bisschen uns ausgeführt, wie du während deines studentischen Lebens in Göttingen dann eigentlich so die Verbindungen auch gesucht und gefunden hast zu anderen jüdischen KommilitonInnen und auch dein Engagement dort anfing. Wir wollen mal ein bisschen über die Reflexion und Erfahrung sprechen, die du bei RIAS machen konntest, denn unser Thema ist ja tatsächlich Lernen am un-sicheren Ort, also jüdische Menschen, die eben in zumeist nicht jüdischen Bildungseinrichtungen unterwegs sind, die sich oft nicht wahrgenommen fühlen oder diese sehr einsame Erfahrung, wie du vorhin gesagt hast, machen. Wie zum Beispiel kann sich das auswirken? Welche Erfahrung kannst du aus deiner Arbeit von RIAS mit uns teilen? Was diese einsame Erfahrung plus möglicherweise auch die Begegnung mit Antisemitismen machen können mit Menschen?
Ja, das ist, fängt mit solchen niedrigschwelligen Sachen an, wie zum Beispiel, dass man eben zum Experten dann auch gemacht wird für das Judentum. Das ist, oder für andere Themen. Aber ich meine, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man dann auf einmal, dass diese Erklärungsbedarf, ne, dass man, den man auf einmal, der auf einmal an einen herangetragen wird, der spielt dann natürlich eine große Rolle. Ja, muss man erstmal erklären, ne? Und das ist ja schon eine Form von Othering, die harmlos sein kann, ne? Aber schwieriger wird es, wenn dann Sachen dann damit verbunden werden, die dann eindeutig auch antisemitische Untertöne dann haben, wie dass man dann nicht mehr Religion erklären muss, sondern die Handlungen von anderen jüdischen Menschen oder vielleicht auch die Handlungen des Staates Israel. Und das ist eine Erfahrung, die schon immer wieder, von der wir damals dann auch immer wieder gehört haben, dass es dann, ja, dass man erstmal sich verantworten dann muss dafür, was Israel tut oder angeblich tut oder nicht tut. Und das muss ja immer berücksichtigen, dass man da immer mit einem Phantasma dann auch zu tun hat. Oder wenn es irgendwie um Verschwörungsmythen geht oder um Äußerungen von irgendwelchen jüdischen Menschen oder solchen Fällen wie dieser Fallkomplex um Gil Ofarim, wo dann einfach die Öffentlichkeit dann schnell der Meinung war, hier eine Interpretation gefunden zu haben, aber das hat sich dann auch auf jüdische Menschen dann auch übertragen und natürlich dann auch in der Schule. Aber das ist, ich glaube, der klassische Fall.
Aufgrund des Tragen eines Magen-Davids an der Kette meinte, antisemitisch angegangen worden zu sein in einem Leipziger Hotel an der Rezeption. Ja, das wurde dann ein ganz groß aufgebauschter Fall und schwierig deswegen, weil nicht ganz klar ist, was da wirklich passiert ist.
Es war nicht klar, was da tatsächlich passiert ist, aber es ist der Fallout war dann doch sehr eindeutig. Und der Fallout und gerade als es, also da wurde dann nicht mehr unterschieden, ist es denn jetzt der Mensch, der betroffen war oder nicht betroffen war, oder ist es jetzt hat man jetzt irgendwie einen Bezug dazu oder nicht? Und hat man den Fallout haben dann natürlich dann alle abbekommen. Und genauso ist es halt immer wieder dann auch mit dem Klassiker halt eben Israel. Also das ein Fall, der wirklich sehr vielsprechend ist. Ich glaube 2017 oder 18 an einer Grundschule in Friedrichshain. Da hatten Kinder von ihren Ferienerlebnissen berichtet und ein Mädchen hat halt von ihrer Israel-Reise mit ihrem Vater berichtet. Und das war das Thema. Das Thema war halt eben meine Ferienreise halt, ja. Also der Vortrag, ne? Das ist also sozusagen dann auch das ist auch das Format gewesen. Ne? Das ist halt nicht irgendwie einfach nur eine Unterhaltung, Also genau, ja. Das war eben das Format gewesen.
Und die Reaktionen waren wahrscheinlich die interessanten, ne?
Naja, das interessant war ja tatsächlich, was gesagt wurde, was nicht gesagt wurde. Also das Mädchen spricht vor der Klasse. Die Lehrerin sagte nichts zu dem Inhalt des also nichts zu dem Aufbau des Vortrags, nichts dazu, also wirklich einfach kein Feedback und nichts, sondern sagte ja. Aber man muss dazu sagen, dass die Juden, also Wortwahl Juden, nicht Israelis, den Palästinensern ihr Land wegnehmen. So, das Mädchen hatte gerade über ihr Ferienerlebnis in Israel berichtet.
Das ist unglaublich, ja.
Und das war alles, was die Lehrerin dazu gesagt hatte. So, und das ist ein Fall, der auf vielen Ebenen anschaulich ist, aber das ist eine Situation, in der sich dann viele Menschen wiederfinden. Und das ist, muss man dann dazu dann auch bedenken, das steht das Mädchen dann vor 20, 25 anderen Mitschülern, Schülerinnen, und das ist auch für die wiederum, für einige von denen dann wiederum das erste Mal, dass sie überhaupt das Thema irgendwas über Juden hören.
Ne? Ja. Und, mit welchen Schwierigkeiten oder Herausforderungen hat man es denn dann zu tun, wenn zum Beispiel solch ein Vorfall dann zu einer Stelle wie Rias kommt? Wie geht man da vor?
Naja, also Rias hat, bei Rias, Rias ist ja keine Beratungsstelle in diesem Fall, sondern nimmt das auf und kommentiert es und bereitet das dann auch da auf, damit man dann an solchen Fällen dann auch sozusagen auch das Problem beschreiben kann. Aber es ist eine Beratung, ein Beratungsprozess würde dann bei anderen Organisationen anschließen.
Und inzwischen gibt es auch diese Beratungsstrukturen, was ja auch wirklich ein großer Fortschritt darstellt.
In Berlin ist es tatsächlich eine sehr gute Beratungslandschaft, also das ist schon nicht so schlecht. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen Glückssache, und weil natürlich die Strukturen dann, je nachdem, wo man ist, ne, das ist jetzt, wenn es jetzt irgendwo auf dem Land
also großstädtische Strukturen bieten da in der Regel mehr als irgendwo in der Fläche.
Natürlich sind dann, genau, das ist, also es ist nicht nur die Großstadt an sich, es ist natürlich auch, in welchem Land man ist, also das ist auch da, diese Beratungsstrukturen sind dann einfach sehr unterschiedlich ausgestattet finanziell und sehr unterschiedlich weit ausgebaut. Und haben natürlich dann auch nicht immer die Zuständigkeit vielleicht, ne? Es gibt auch Bundesländer, da würden Beratungsstrukturen dann sagen, naja, ja, das ist schon blöd, aber wir werden halt nur bei Gewaltfällen, nur bei richtigen Gewaltfällen aktiv. Aber das ist
hier kam es nicht zu irgendeiner gewaltvollen Ausschreitung im klassischen Sinne, aber dennoch zu einer, du hast es sehr eindrücklich geschildert, zu einer unschönen Situation, vor allem für das Kind und auch eben für die MitschülerInnen, die eben möglicherweise zum ersten Mal mit diesem ganzen Themenspektrum, wie du gesagt hast, konfrontiert werden und dann auch mit einem sehr einseitigen, polemischen Bild von dem, was auch jüdisch sein könnte, um es mal so zu sagen. Wie ist das dann innerschulisch? Ich meine, du hast Erfahrung gemacht, eben weil sich Menschen, wenn sie denn schon sich an Rias wenden, was ja schon mal viel ist, auch oft dann wiederum Beratung irgendwo anders suchen und Rias auch in dieser Beratungslandschaft einen Bestandteil sozusagen darstellt. Mhm. Was bedeutet so ein Vorfall für eine Schule? Beziehungsweise wie schwierig ist es da auch teilweise vorzudringen, und wenn ja, warum?
Also Rias hat solche Fälle, hat Betroffene von solchen Fällen immer an Beratungsstellen weiter verwiesen, und das ist natürlich auch immer beziehungsweise tut es immer noch, ja. Und das ist natürlich auch immer der Ansatzpunkt gewesen, dass man natürlich immer versucht, über die Beratung, über Beratungsprozesse, über Aufarbeitungsprozesse dann auch mit der Schule zusammen dann auch sowas anzusprechen. In diesem spezifischen Fall hat es, ich glaube, das war sogar gar nicht ein Beratungsprozess, da hat erstmal der Vater selbst die Schule angesprochen. Die Schule hat aber dann gesagt, na, dafür sind wir aber nicht verantwortlich, das ist der Dachverband, der für den Unterricht zuständig ist, weil das ja eben
Lebenskunde war.
Lebenskunde war, genau. Also ist der Vater dann dahin gegangen, hat sich dann dahin gewendet und angesprochen, was, wie sie denn dazu stehen und was, also was, was, ob sie da nicht irgendwie ein Problem damit sehen, und hat dann auch zu hören bekommen, nee, wieso, das stimmt doch.
Oh, also eine Solidaritätsbekundung quasi mit der Kollegin.
Ja, und einfach ein absolut fehlendes Verständnis für das Problem und das ist insofern wieder die nächste Ebene, auf welcher dieser Fall dann auch sehr anschaulich ist, ist dass man es ist ein bisschen so eine Lotterie, so eine Lotterie, ob man denn, wenn man in der Schule dann solche Fälle dann versucht anzusprechen, ob man dann auf offene Ohren stößt und ob man da auch auf ein Problembewusstsein stößt. Und das ist tatsächlich in den meisten Fällen ja nicht der Fall. Also in den meisten Fällen ist man erstmal wieder in dieser Situation, wir erklären und wir sagen, wir müssen erstmal klären, wo das Problem ist, und wir stößen auf Menschen, die selbst bei Wohlwollen, was ja auch nicht, leider nicht immer vorausgesetzt werden kann, erstmal nicht ein Problembewusstsein haben und nicht einen Wissenshorizont haben, um hier das Problem zu identifizieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass man dann auch an manchen Schulen wird man dann komplett abgewimmelt. Das passiert natürlich auch. Ja. Und hier war das ja auch ein Fall, der von der Lehrkraft ausging. Also man denkt ja natürlich bei antisemitischen Vorfällen an der Schule, hat man immer da so ein Bild vor Augen von Schüler untereinander, die sich streiten. Und das ist, glaube ich, das, was in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen ein Klischee ist, Klischeevorstellung, die da herrscht. Aber es geht ja natürlich sehr häufig dann auch von Lehrern, von Lehrenden aus und von Lehrkräften aus. Und da haben wir natürlich auch immer wieder Situationen, wo sich so ein Solidarisierungsprozesse, wie du das gesagt hast, ja dann einstellen, weil das ist ja irgendwie jemand von uns, ne? Es ist und
den es erstmal gilt zu verteidigen.
Ja, so eine Wagenburg-Mentalität, die sehen wir natürlich nicht nur an den Schulen, sondern auch sehr häufig, wenn das jetzt wenn Kritik an Fehlverhalten von Polizistinnen zum Beispiel, von Richtern, je nach Berufszweig, aber das, was wir dann tatsächlich einfach sehen, das ist halt eben, erstmal finden dann innerhalb dessen dann Solidarisierungsprozesse statt.
Das ist eigentlich so eine Opfertäterumkehr.
Es ist nur eine Opfertäterumkehr in diesem Fall.
Fehlerkultur, ne? Das Eingestehen, möglicherweise habe ich hier etwas übersehen oder gar kein Bewusstsein für.
Ja, aber es hat auch damit zu tun, dass man gewohnt ist, es immer als ein Problem von anderen zu sehen. Hat auch was mit der öffentlichen Diskussion zu tun, die auch sehr, sehr häufig, sehr schnell eben diese Frage stellt, ja, wer ist denn jetzt eigentlich hier der Täter? Ne? Also wenn es jetzt irgendwie, auch wenn es jetzt irgendwie Berichte und antisemitische Vorfälle an Schulen geht, und wenn es jetzt auch von Kindern ausgeht, dann musst du ja nur die Kommentarspalten dann anschauen, und das ist die erste Frage, die gestellt, ja, wo kommen denn die Kinder her oder so, ne? Das ist, als ob es irgendwie eine Rolle spielt, als wäre das irgendwie, aber es ist dann für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das ist tatsächlich, weil diese Externalisierung, das ist ja die öffentliche Diskussion hat sich ja dahin ja wirklich sehr bewusst hinbewegt, dass man dann auch anfängt zu sagen, naja, das sind die Antisemiten, wir sind nicht die Antisemiten, und man ist gewohnt, immer das erstmal so zu sehen und man hat sich das, ich weiß nicht, ob man jemals so eine Veranlagung hatte, das irgendwann mal dann auch vielleicht noch eine Selbstreflexion dann stattfinden zu lassen, aber man hat auf jeden Fall dann ziemliche Hürden aufgebaut, bevor man überhaupt dazu kommt. Naja, ist es an meiner Schule passiert? Habe ich vielleicht an dieser Schule dann werden vielleicht an dieser Schule Dinge geduldet, die nicht geduldet werden müssen? Ne? Oder ist es mit meinem, es geht von meinen Kolleginnen aus, habe ich da vielleicht irgendwie die eine oder andere Bemerkung toleriert, die ich nicht hätte tolerieren sollen? Mhm. Dann Dann, ja.
Nun wird von einigen Stellen, also vom Kompetenzzentrum zum Beispiel, auch genau an diesen sehr sensiblen Punkten immer wieder gearbeitet mit Bildungsinstitutionen. Und das ist sicherlich auch kein einfacher Prozess, vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess, auch den eigenen Antisemitismus erst einmal zuzulassen und auszusprechen, zu erkennen, ja, oder eben überhaupt zu erkennen, dass es sich dabei um ein Thema handelt, weil du ja auch schon angedeutet hast, das wird oft überhaupt nicht als Thema, was ist jetzt dabei, sowas mal zu sagen, ja, habt euch doch nicht so nach dem Motto, ne, dass das überhaupt nicht als grenzüberschreitend und als Gewalterfahrung bewusst gesehen wird. Hast du das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren doch schon auch ein bisschen was Konstruktives bewegt hat in der deutschen Bildungs- und Förderlandschaft, will ich es mal nennen, und in der NGO-Szene, die probiert genau auf diese Bewusstseinslagen aufmerksam zu machen?
Ja. Ja, das im gewissen Sinne schon. Also es sind ja einige, es gibt ja einige Entwicklungen. Und man muss aber natürlich dann das 16 Mal betrachten. Ja, das ist Bildung, ist Ländersache. Und muss natürlich immer schauen, wie geht das Land jetzt im spezifischen Fall das Problem an. Was zu beobachten ist, ist einfach ein größeres Problembewusstsein. Es ist zumindest in den Behörden, kommt es so langsam an, in der Kultusministerkonferenz wird das Thema angesprochen und es ist natürlich auch eine Folge davon, dass es sich einfach nicht wegleugnen lässt. Es ist tatsächlich auch die Arbeit dann auch von den NGOs, die du dann auch erwähnt hast, dass die dann auch einfach ständig dann auch versuchen, dieses Problem in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dann auch zu bewahren und zu halten, weil das einfach
oder so eine Institution wie RIAS das Ganze auch mit Zahlen unterlegt und hinterlegt und
absolut,
dadurch
ja.
auch kenntlich macht. Ne?
Absolut. Und damit es einfach nicht untergeht und damit man das nicht einfach aussitzen kann und nicht vergessen kann. Das ist aber, also einerseits natürlich Zivilgesellschaft, andererseits natürlich auch der Zentralrat selbst spricht das Thema ja sehr, sehr aktiv an und problematisiert das. Und da fängt so ein bisschen an, so ein Problembewusstsein stattzufinden. Und dann die Behörden, bei den Behörden ist es ja sehr häufig, wird das dann an die Antisemitismusbeauftragten dann auch ausgelagert, die dann bestimmte Konzepte präsentieren sollen, wie die Prävention aussehen soll. Aber gut, dann immerhin gibt es dann Menschen, die das dann wenigstens verantwortlich sind dafür. Es ist aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr weiter Weg und es ist, wir sind ja immer noch in der Situation, wo die Behörden und die das Dach sozusagen ja anfängt, so ein Problembewusstsein zu entwickeln. Aber wir reden von Tausenden von Lehrern, Tausenden von Schulleitern, die in so einer Situation, von denen viele vielleicht auch sich selbst von sich aus interessieren dafür, aber sehr viele wären, glaube ich, weiterhin überfordert, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun können, was sie tun sollen. Wo fängt das an? Was ist überhaupt Antisemitismus? Wieso ist so zum Beispiel so eine Äußerung, ist, wenn ein Mädchen über die Israel-Reise mit ihrem Vater dann berichtet und dann die Lehrerin damit kommentiert, dass die Juden den Palästinensern das Land wegnehmen? Wieso ist das überhaupt problematisch? Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun und da eine Kompetenz zu entwickeln, ist noch ein langer Weg.
Das sagt Alexander Rasumny, dem ich für das Gespräch danke, das wir im Rahmen unserer Podcast-Reihe Lernen am unsicheren Ort geführt haben. Alexander, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.